Ja, ich möchte euch grüßen. Ganz bewusst will ich das tun in dem wunderbaren Namen Jesus Christus.
Warum ist dieser Name so wunderbar? Es ist der Name, der uns versöhnt hat mit Gott im Himmel. Und nun sind wir Kinder Gottes geworden. Wir haben einen Vater im Himmel, der uns verbindet. Und das ist ein starkes Fundament. Und ich werde heute sehr oft über Geschwister sprechen, über den Bruder und die Schwester in Jesus. Der Begriff, der war mir früher nicht ganz so, ja, so nah. Es war eher eine Floskel. Aber je älter ich werde und umso mehr Menschen ich treffe aus unterschiedlichsten Denominationen, aus unterschiedlichsten Nationen, dann merke ich, das hat doch eine riesengroße Verbindung. Wir sind Kinder Gottes. Und weil wir Kinder Gottes sind, weil wir den gleichen Vater haben, sind wir Brüder und Schwestern. Wir gehören zu einer Familie. Und jemand hatte sich das mal auf sein T-Shirt gedruckt, das fand ich so einen starken Spruch. Ich habe mehr Brüder als du Freunde bei Facebook. Und so ist das auch die Wahrheit. Quer durch alle Nationen hindurch, wir sind eine große Familie in Jesus Christus und er hat dafür teuer bezahlt. Und wir dürfen uns daran freuen, auch wenn wir uns heute zum ersten Mal sehen, wir sind Geschwister in Jesus Christus und dafür sei ihm alle Ehre. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Willi Kuhn, ich bin 41 Jahre alt. Wir wohnen in der Nähe von Frankfurt. Wir haben zwei Töchter, 17 und 10 Jahre alt. Ich habe vorher lange Zeit in der Jugendarbeit gearbeitet und Softwareentwicklung habe ich eigentlich gelernt und bin jetzt bei Open Doors, darf unterwegs sein und eine Stimme sein für unsere Geschwister, die aufgrund des Glaubens an Jesus unter enorme Schwierigkeiten kommen, Druck aushalten müssen, viele Dinge verlieren. Ich bin immer bewegt, wenn ich diese Menschen treffe. Und wenn sie dann beginnen, ihr Zeugnis zu erzählen und erzählen, was ihnen widerfahren ist, was sie erlebt haben, weil sie an Jesus glauben. Und manchmal fehlen einem dann die Worte. Man ist sprachlos. Was sagt man denn da? Wie geht man mit diesem Zeugnis um? Man möchte gerne trösten, aber da fehlen einem einfach die rechten Worte zu dieser Zeit. Aber dann erlebe ich immer wieder etwas ganz Besonderes, etwas, was mich immer wieder neu fasziniert. Und deswegen habe ich das Thema auch heute so gewählt. Wenn ihr vielleicht die Folie einblenden könntet, die erste. Die Macht des Gebets.
Die will gerade nicht so.
Die will nicht. Ich gehe mal ganz kurz an mein Notebook. Klein Moment.
Machen wir mal so. Nein, gerade nochmal frisch auf. Guck mal, ob es liegt. Geht nicht? Dann ein bisschen gut.
Ja, die Macht des Gebets. Da, wo unsere Worte am Ende sind, die Geschwister sagen uns immer wieder, bitte bete für mich, bete für meine Situation, bete für meine Familie, für meine Gemeinde. Und wenn wir dann ins Gebet gehen miteinander, dann erleben wir Übernatürliches. Da, wo unsere Worte zu Ende sind, wo unsere Weisheit zu Ende ist, wo unser Trost zu Ende ist, da greift Gott dann übernatürlich ein. Und er tröstet über alle Maßen. Er schenkt Würde da, wo Würde genommen wurde. Und er richtet Menschen wieder auf. Er ermutigt sie. Und dann erleben wir, dass wenn wir nach dem Gebet miteinander uns dann verabschieden, wir ermutigt nach Hause gehen. Wir in unser vermeintlich sicheres Deutschland. Und unsere Geschwister in ihre schwierige Situation zurück. Aber sie sind ermutigt. Gebet hat Kraft. Gebet hat Macht. Glauben wir das? Amen. Amen. Gebet hat Macht. Glauben wir, wenn wir heute beten für unsere Geschwister in Eritrea, in Sudan, in Jemen, in Afghanistan, in Syrien oder auch im Iran, dass sie ermutigt werden? Ja, wir glauben das. Wir glauben das, weil Gebet hindurchdringt, durch verschlossene Türen bis in die letzte Gefängniszelle. Vielen Dank. Ein Bruder aus Eritrea, den wir trafen, er hat uns dann berichtet, er war in Eritrea inhaftiert oder eingesperrt in einem Container. Er sagt, in dem Container war übervoll mit Menschen, wir konnten dort nicht recht schlafen, nur abwechselnd, weil es keinen Platz gab. Es war tagsüber über 50 Grad heiß, man konnte die Wände nicht anrühren. Nachts haben wir gefroren, weil wir keine Decken hatten. Und er sagt, eure Gebete in dieser Zeit waren für mich wie der Sauerstoff, der mir zum Atmen fehlte. Hab vielen Dank dafür. Gebet hat Macht, durch geschlossene Türen hindurchzugehen. Und unsere Geschwister merken das und sie spüren das und sie fragen uns immer wieder darum, bitte, bitte vergesst uns nicht, bitte betet für uns. Euer Gebet richtet uns auf. Darf ich fragen, wer kennt Open Doors schon Ja, okay. Ich sage ganz kurz was dazu und würde dann jetzt nicht näher drauf eingehen. Wenn Fragen sind, kommt auf mich zu. Ich bin auch noch nach dem Gottesdienst eine Weile hier. Obendorf, gegründet von einem Mann, dem Bruder Andrew, so haben sie ihn genannt, ein Holländer, Arne von der Bay. Für mich ein Glaubensheld. Er lebt noch, er ist 88 Jahre alt. Er hat sich damals von Gott berufen lassen. Er hat gefragt, wo ist die Gemeinde im Osten, damals im Ostblock, der ja verschlossen war. Er ist nach Polen gereist, er hat die Gemeinde dort gesucht, weil keine Verbindung zwischen der westlichen und der östlichen Gemeinde stattgefunden hatte. Und er hat sie gefunden, dann später auch in Russland, im Untergrund. Und er hat dann gefragt, wie können wir euch helfen? Und sie haben gesagt, wir haben keine christliche Literatur. Meine Eltern, sie kommen aus der ehemaligen Sowjetunion, ich bin dort geboren. Sie haben mir einiges erzählt und gesagt, wir hatten in der Gemeinde keine Bibel. Und dann, wenn es dann eine gab, dann wurde sie abgeschrieben, auswendig gelernt. Man hat sie zerteilt, um jeder Familie ein Stück des Evangeliums zu geben, damit man es lesen konnte. Es war heilig und wertvoll geschätzt. Und so hat Bruder Andrew ein großes Herz gehabt. Er hat sich den Käfer, den er geschenkt bekommen hat, vollgepackt mit Bibeln. Er ist über die Grenze gefahren. Und er wusste, wenn sie ihn erwischen, das wird Schwierigkeiten geben. Und wer einen Käfer kennt, der weiß, da kann man nicht viel verstecken. Und so hat er gebetet, Herr Jesus, du hast blinde Augen sehend gemacht. Und wenn ich über die Grenze fahre, ich bete, dass du sehende Augen blind machst. Und er ist dort immer wieder hingefahren aus diesem Ein-Mann-Dienst, wo ein Mann sich berufen hat lassen von Gott. Ist ein weltumspannender Dienst geworden. Wir suchen die Gemeinde im Untergrund und wir fragen sie, wie können wir euch helfen? Wir arbeiten immer mit der Gemeinde zusammen. Und die Hilfe ist ganz unterschiedlich. Ob es Seminare sind, ob es Ausbildung ist, ob es Hilfe zur Selbsthilfe ist, ob es Witwenarbeit, Gefangenenarbeit ist oder Petition, was auch immer. Wir fragen die Gemeinde und sie sagt uns, wo sie Hilfe braucht und wir versuchen sie so zu unterstützen. Wir sind eine Familie, eine Gemeinde Jesu weltweit. Nicht eine Gemeinde im Westen in der Freiheit und die andere in der Verfolgung, sondern wir gehören zusammen. Und wir stehen füreinander ein. Sie beten für uns und wir beten für sie und wir fragen sie, wie können wir euch helfen und unterstützen. Den Weltverfolgungsindex, wahrscheinlich einigen bekannt, für die 50 Länder, in denen Verfolgung herrscht. Es gibt noch weitere Länder, die haben wir aber auf 50 beschränkt. Nordkorea auf Platz Nummer 1 seit 14 Jahren, ununterbrochen, für die stärkste Verfolgung. Wir hatten gestern ein Vorbereitungstreffen mit einigen Teilnehmern, Reiseteilnehmern, die wir fahren in das Land im September, um dort zu beten, für unsere Geschwister einzustehen. Und wer ein Herz hat für dieses Land, bitte betet mit, auch wenn wir mitten von September da sind. Ich habe mal ein Land einfach, oder greife mal ein Land raus, Laos. Laos auf Platz 29 hier. Laos war vor 2 Jahren noch auf Platz 18. Also um einiges weiter höher. Jetzt könnte man ja meinen, dem Land geht es besser. Aber Laos hat die gleiche Punktzahl wie vor 2 Jahren. Nur die anderen Länder sind einfach höher gerutscht. Und so sehen wir, dass die Verfolgung zunimmt. Wir haben eine Zunahme, eine drastische Zunahme in den letzten Jahren vernehmen können. Auf eine Art und Weise, in einer Brutalität, die einem zu schaffen macht. Und wo wir fragen, wie kann es sein, dass so ein Hass und so eine Gewalt Menschen gegenüber ausgeübt wird, die sagen, wir wollen an Jesus Christus glauben, wir wollen festhalten an ihm. Ich habe so Weltverfolgungsindexe mitgebracht als Plakate, wer eins haben möchte, spricht mich bitte an. Ich möchte uns heute mitnehmen in 3 Länder. Ich werde sie ganz kurz verpacken, natürlich versuche ich das Wesentliche mitzugeben. Und zwar in ein Land, das vielleicht allen von uns bekannt ist, Ägypten. Vielleicht war der ein oder andere auch schon mal in Urlaub dort. Ein schönes Land. Aber wie geht es unseren Geschwistern in dem Land? Ich habe hier ein Foto mitgebracht, einer Freikirche dort, der Casa El Dubara Kirche oder Church, wie sie sich nennt. Das Bild ist aktuell. Die Straße, um an die Gemeinde oder an die Kirche zu kommen, ist versperrt mit einem Stacheldraht. Man wird untersucht, wenn man in die Gemeinde kommt, aus Angst, dass dort irgendwie jemand Dinge mit hineinnimmt, um anderen Gewalt anzutun. Wie geht es unseren Geschwistern dort vor Ort? Ägypten hat ja in den letzten 4,5, 5 Jahren eine bewegende Zeit hinter sich. Der damalige Machthaber Mubarak wurde gestürzt und dann kamen die Moslembrüder an die Macht. Eigentlich haben die Menschen, die Nation aus Ägypten, sie haben sich gewünscht oder sie haben gedacht, jetzt ist der Machthaber Mubarak weg. Jetzt werden wir Freiheit erleben. Gerade die junge Generation, sie hatte ganz große Hoffnung. Und dann dieser bekannte Begriff, der ins Leben gerufen wurde, der arabische Frühling, ist dann eingeläutet worden. Aber unsere Geschwister und auch generell die Menschen aus dem arabischen Raum, sie sagen, das war kein arabischer Frühling. Amir, ein guter Freund von mir, der in Ägypten wohnt, der sagt, Willi, das war der bitterste Winter, den ich je erlebt habe. Als die Moslembrüder an die Macht kamen, ist die Stimmung in unserem Land dermaßen gekippt, das haben wir uns vorher nicht vorstellen können. Es kam in dieser Zeit, wir haben seit Jahren, sagt er, Tür an Tür mit unseren islamischen Freunden gelebt. Und plötzlich waren wir Feinde. Wir waren nicht mehr erwünscht. Man hat in dieser Zeit über 80 Kirchen zerstört, in Brand gesetzt. Viele Menschen sind ums Leben gekommen. Unsere Geschwister kamen unter enormem Druck. Andere haben erzählt, wir haben sie besucht. Sie sagen, wenn man an unsere Tür geklopft hat in dieser Zeit oder geklingelt hat, wir sind zusammengezuckt, weil wir nicht wussten, wird man uns Gewalt antun, gibt es Schwierigkeiten, wer steht vor der Tür? Menschen haben ihr Leben verloren. Es gab große Bewegungen in dieser Zeit gegen Christen, weil man gesagt hat, wir möchten nicht, dass christliches Gedankengut sich in diesem Land weiter verbreitet, dass es gelebt werden darf. Und so haben sie eine schwierige Zeit hinter sich. Aber die Moslembrüder sind ja auch gestürzt worden und das Land kam in eine Identitätskrise, würde ich sagen. Man hat sich gefragt, was hat es uns gebracht? Hat mal ein Bild mitgebracht von jungen Brüdern, für mich mutige Brüder. Sie haben sich aufgestellt, haben Plakate oder Banner sich drucken lassen und sie stehen vor einer Moschee am Freitag. Und nachdem am Freitag die Gebete der Moslems verrichtet sind und sie dann zu Hunderten, manchmal zu Tausenden aus den Moscheen strömten, stoßen sie auf unsere Geschwister, die dann Plakate haben und sagen, ich liebe Moslems, die Liebe hört niemals auf. Andere haben drauf geschrieben, wir vergeben euch, dass ihr unsere Kirchen zerstört habt. Im letzten Jahr gab es eine Fernsehsendung, wo Christen aufgetreten sind und berichtet haben über ihre Zeit, während der Revolution oder während dieser schwierigen Zeit. Einige haben ihre Kinder verloren, andere haben Angehörige verloren. Sie haben darüber Zeugnis gegeben und es lief im öffentlichen Fernsehen. Und der Moderator, ein muslimischer Moderator, hat dann gefragt, sie haben dann berichtet. Und er hat dann doch immer wieder tiefer gebohrt und unsere Geschwister haben gesagt, wir vergeben denen, die uns das angetan haben. Und der Moderator konnte das nicht recht glauben, sagte, das glaube ich euch nicht. Wie kann man Vergebung aussprechen, denen, die eure Kinder getötet oder eure Angehörigen getötet haben? Das glaube ich nicht, das ist nicht menschlich. Und unsere Geschwister durften dann sagen, das ist auch nicht menschlich, das ist göttlich. Gott hat uns vergeben in seinem Sohn Jesus. Und aus dieser Kraft dürfen auch wir Vergebung aussprechen. Und so ist in diesem Land nach dieser schwierigen Zeit eine große Frage entstanden. Was hat es uns gebracht? Und Geschwister, wir haben einige Gemeinden besucht, sie sagen, viele Menschen sind fragend geworden. Und sie fragen, warum sind die Christen uns gegenüber immer noch freundlich? Ein Pastor, den wir besucht haben, er hat dann erzählt, er war im Taxi unterwegs, ist eingestiegen, er kam kurz ins Gespräch mit dem Taxifahrer, sagt der Taxifahrer, ein strenger Muslim, man saß an seinem Bart, an seiner Kleidung. Und sie kam kurz ins Gespräch, der Taxifahrer fängt plötzlich an zu weinen und unser Pastor, den wir da trafen, er sagt, ich habe ihn dann gefragt, kann ich dir helfen, was ist los, was ist passiert, aber Schweigen vom Taxifahrer, kein Wort. Und als die Fahrt dann zu Ende war, sagte ich, es war schon eine längere Fahrt, dann habe ich mich vorne auf den Beifahrersitz gesetzt, ich habe ihn bezahlt und gefragt, was ist los, kann ich dir irgendwie helfen? Und dann hat dieser Mann gesagt, wie kann es sein, dass ihr Christen uns immer noch liebt bei all dem, was wir euch angetan haben? Und sie kommen ins Gespräch über Jesus Christus und über einen lebendigen Gott, der uns Vergebung schenkt und dass Vergebung möglich ist und dass Liebe ausgegossen werden kann in unsere Herzen und dass Hass entfernt werden kann, wie eine bittere Wurzel, die in uns ist. Und viele Menschen dürfen erleben, wir haben einige junge Christen getroffen, die in der Universität heimlich, es ist immer noch heimlich, die Bibel lesen, auf Jesus hinweisen, es entstehen Bibelkreise, sie laden andere zu ihnen ein. Sie gehen in die Moscheen, sie beten dort für Menschen, die wirklich Gott suchen, Gott nah sein wollen. Und sie sagen uns das auch. Unsere muslimischen Freunde sind uns teilweise ein Vorbild in der Ausübung ihrer Religion. Sie nehmen die Religion sehr ernst und die Beziehung zu Gott sehr ernst. Und sie suchen nach einem Weg. Und so beten wir und beten auch sie für die Menschen, die Gott suchen. Und wir erleben das, dass in diesem Land das wahr wird, was Jesus sagt. Wer mich sucht, wird mich finden. Und wir erleben das auf eine Art und Weise, die uns teilweise fremd vorkommt. Und wo wir dann fragen, war das wirklich so? Ist dir Jesus wirklich so begegnet? Ich habe ein Buch mitgebracht, Träume und Visionen heißt es. Und darin sind so 23 Zeugnisse niedergeschrieben, wie Menschen Jesus begegnet sind, auf eine Art und Weise, die wir so vielleicht nie gekannt oder nie uns vorstellen haben können. Aber Jesus lebt. Er ist unterwegs. Und da, wo Menschen ihn suchen, lässt er sich von ihnen finden. Wie wunderbar ist das. Die Folie überspringe ich mal. Eine letzte Folie aus Ägypten. Die haben wir bei der Abreise bekommen. Hier sehen wir eine junge Schwester rechts im Bild und links eine muslimische junge Frau. Es gab ein Seminar für junge Frauen und man hat sich dort einen ganzen Tag getroffen und Lieder gesungen. Es gab einige Bibelarbeiten und im Nachbarraum gab es ein Treffen von muslimischen jungen Frauen. Und weil sie dann gesungen hatten, sind einige muslimische Frauen rausgekommen und haben einfach mal in den Raum reingeschaut, was ist da, wer singt da, was geht da vor. Und unsere Geschwister, sie haben sie eingeladen, haben gesagt, kommt zu uns, verbringt den Tag mit uns. Und so haben drei muslimische Frauen den Tag dann mit ihnen verbracht. Und am Ende des Tages sagt die junge muslimische Frau hier im linken, links im Bild, sagt, ich wusste gar nicht, dass Gott anzubeten eine solche Freude machen kann. Und ihr habt etwas, was ich nicht habe. Könnt ihr für mich beten? Und der Pastor, der uns das Bild gegeben hat, der sagt, Willi, das ist meine Vision für mein Land. Wir beten für unsere Feinde, für die, die uns nicht haben wollten, für die, die uns viel Leid angetan haben, die uns unter Druck gesetzt haben. Und sie finden zum Glauben an Jesus. Und wir freuen uns, dass sie die Wahrheit erkennen können. Und die Wahrheit macht sie tatsächlich frei. Frei von der Lüge und frei zu dem Weg zu Gott. Und so dürfen wir einstehen für das Land im Ägypten. Wir haben in diesem Jahr, allein in diesem Jahr sind 7 Menschen bei Übergriffen, 7 unserer Geschwister getötet worden. Nach wie vor ist in Ägypten ein Hass da. Es ist nicht einfach, als Christ dort zu leben. Viele unserer Geschwister haben christliche Vornamen, sind leicht zu identifizieren. Und lasst uns beten für sie, dass sie Licht sein können. Mitten in dieser schwierigen Zeit, dass sie Vergebung aussprechen können und dass Menschen, die suchend sind, dass sie als Zeugnis diesen Menschen die Wahrheit weitergeben können. Und so dürfen wir eintreten für die, die viel verloren haben, aber die dennoch sagen, ich halte fest an Jesus. Wir haben eine junge Mutter getroffen, die ihren Sohn verloren hat und sie sagt, es tut immer noch weh, aber ich bin nicht bitter, weil ich weiß, ich werde ihn einmal wiedersehen. Ich habe lebendige Hoffnung, ein starkes Zeugnis. Ich möchte euch mitnehmen in ein anderes Land, in den Iran. Ein Land, das mich stark beschäftigt zurzeit. Es gibt in dem Land politisch bedeutende Veränderungen. Auch der Iran hatte, nachdem ja der Irak und Tunesien, Ägypten, in dem der arabische Raum ja im Umbruch war, Angst. Was passiert jetzt in unserem Land? Wird es ähnliche Revolten geben? Da ist aber scheinbar ist das nicht der Fall. Aber was passiert im Iran geistlich? Sanktionen wurden dem Land erlassen. Der Iran erscheint wieder auf der Oberfläche der Weltpolitik. Wie geht es unseren Geschwistern dort? Wir erleben im Iran zurzeit die größte Erweckung seit Hunderten von Jahren. Da kommen Menschen in einer Vielzahl zu Jesus Christus aus dem Islam. Es sind so viele, dass man Angst hat, die Zahl zu veröffentlichen, um die Regierung nicht zu beunruhigen. Und wir erleben das hier auch in Deutschland, dass viele aus dem Iran fliehen, hierher nach Deutschland kommen und hier Jesus Christus finden, sich taufen lassen, eine Entscheidung treffen für ihn. Imame also Vorsteher von Moscheen, islamische Geistliche, sie treffen sich heimlich, sie fangen an, die Bibel zu lesen und sie tauschen sich darüber aus, über diesen Isa, der auch im Koran steht, als der Prophet. Sie nehmen Jesus Christus als die Wahrheit an und sie weisen versteckt auf ihn hin. Der Iran ist seit über 30 Jahren ja unter strikter muslimischer Herrschaft. Und wir hören das aus dem Land immer wieder, auch von Menschen, die wir hier in Deutschland treffen oder auch dort im Land. Sie sagen, eigentlich, wir sind müde davon. Und die Menschen haben gesehen, was dieses Regime, diese Religion auch dem Land über 30 Jahre gebracht hat. Es hat dem Land nicht gut getan. Und so erzählen sie, wir haben eigentlich Hunger danach, nach Veränderung. Und sie sind sehr offen. Und Gott hat in dem Land scheinbar eine Tür aufgemacht, die nicht zu schließen ist. Aber wir erleben auch heftigen, brutalen Widerstand. Wir haben vor kurzem eine junge Frau getroffen, die im Iran zu Jesus gefunden hat, aus dem Islam. Sie hat angefangen, das neue Evangelium zu lesen, das Neue Testament. Und dann hat sie zu Jesus gefunden, sie hat das dann gepostet, sie hat davon erzählt, auch in der Universität. Und dann wurde sie vorgeladen, man hat ihr gesagt, wenn du damit nicht aufhörst, dann wird das Konsequenzen für dein Leben haben. Und sie hat dann geantwortet, wie kann ich aufhören, von dem zu sprechen, was mein Leben so verändert hat? Das müssen die anderen doch auch wissen. Und eines Tages, sie hat dann nicht aufgehört damit, eines Tages auf dem Weg zur Universität wurde sie von einem Auto abgeholt, in eine Art Safehouse gebracht. Und sie hat uns dann über ihre Zeit dort berichtet. Sie sagt, man hat mir sehr viel Schmerz angetan. Und ich hatte in dieser Zeit große Angst. Und ich habe innerlich geschrien zu Jesus, Jesus, wo bist du? Warum tut man mir das an? Warum muss ich das jetzt hier erleiden? Sie sagt dann, in einer Nacht hatte ich einen Traum und in diesem Traum hat mich jemand in einen Raum gebracht. Und es war ein ganz großer Raum und dieser Raum war voller Menschen. Und sie sagt, dann habe ich festgestellt, diese Menschen, sie beten. Und dann hörte ich immer wieder meinen Namen und habe festgestellt, sie beten für mich. Sie beten für mich, niemand weiß, wo ich bin, aber diese Menschen, sie beten für mich. Und sie sagt, das hat mich so ermutigt, es hat mir so viel Kraft gegeben, all die Dinge, die danach noch passiert sind, auszuhalten, an Jesus festzuhalten, treu zu bleiben. Sie lebt heute in der Schweiz, sie kann nicht mehr zurück und sie sagt, ihr Vater, oder wir kennen ihren Namen nur, ihren Vater nur vom Namen her, sagt, mein Vater ist verhaftet worden, er ist inhaftiert, man hat ihn verurteilt für 6 Jahre in dem berüchtigten Wien-Gefängnis, hier links im Bild, von euch gesehen rechts im Bild, wo viele Christen inhaftiert werden, gefoltert werden, verhört werden. Sagt, bitte betet auch für meinen Vater, bitte betet für unsere Familien, bitte betet für die Untergrundgemeinden, die sich versteckt treffen, die Weisheit brauchen im Umgang mit der Situation und die Worte zur rechten Zeit brauchen, um Menschen, die suchend sind, weiterzugeben, damit sie vorsichtig, aber auch weise sind, damit sie Licht und Zeugnis sein können. Ich habe hier mal ein anderes Bild mitgebracht aus dem Iran. Wer genau hinsieht, sieht ganz viele Satellitenschüsseln. Eigentlich sind im Iran Satellitenschüsseln verboten. Eigentlich. Aber sie werden dennoch immer wieder aufgestellt, die Geheimpolizei entfernt sie hin und wieder, dann gibt es eine Strafe und eine Schwester sagt, oh ja, dann kaufen wir uns eben eine neue, eine bessere, dann haben wir noch mehr Sender. Eine Art, damit umzugehen, ja, so kann man damit auch umgehen. Für mich ist dieses Bild ein Bild des Hungers, dass Menschen hungrig sind nach Informationen. Und sie stellen ihre Satellitenschüsseln auf und richten sie aus auf verschiedene Satelliten, um Informationen zu erhalten. Und während sie das dann tun, treffen sie auf einen Mann, Hormoz Shariat. Er ist Iraner, er ist Evangelist und Moderator. Er lebt selber in den USA, er kann nicht im Iran leben. Er sagt, wenn ich in den Iran, ich darf einreisen, aber ausreisen würde ich wahrscheinlich nie mehr. Und er ist empfangbar im persischsprachigen Raum, also im Iran, sehr stark im Iran und viele Menschen sehen seine Sendung. Man kann in seine Sendung anrufen und ihm Fragen stellen, ganz verschiedene Fragen, zur Politik, zum Koran, zu theologischen Fragen, zu Jesus Christus und Menschen nutzen das. Und so rief eine Frau ihn an und hatte einige Fragen über Jesus, über Mohammed, über den Islam, grundsätzliche christliche Fragen zur Dreieinigkeit. Und Hormus hat ihr Antworten gegeben. Und die Frau hat immer wieder Bibelstellen zitiert. Und Hormus sagt irgendwann, sie kennen so viele Bibelstellen. Wahrscheinlich lesen sie viel die Bibel. Und die Frau sagt, nein, ich habe keine Bibel. Ich habe noch nie in einer Bibel lesen dürfen. Ich besitze keine, ich hätte sehr gerne eine. Und Hormus fragt, wie kann es sein, dass sie so viele Bibelstellen kennen? Und sie sagt, jeder ihrer Bibelstellen, die sie nennen, schreibe ich mir auf und ich lerne sie auswendig. Und ich spüre, das hat Kraft, das verändert mein Leben. Ich hätte gerne mehr davon. Tausende Menschen sehen das. Und sie bekommen Antworten auf ihre Fragen. Aus vielleicht einer gleichen Situation. Antworten auf die Fragen des Lebens nach Wahrheit. Eine andere Frau rief an, es gab einen Mitschnitt, den haben wir hören dürfen, sehr emotional. Sie hat ein wenig aus ihrem Leben erzählt und berichtet, wie schwer es ihr geht, was sie so erleidet, was ihre Familie ihr angetan hat. Sie hat einiges über ihren Mann berichtet. Sie sagt, wenn die jetzt wüssten, dass ich anrufe, es würde große Schwierigkeiten für mich bedeuten. Und Hormus spürt, dass diese Frau viel Schmerz erlebt hat und dass sie verbittert ist. Und er kommt mit ihr ins Gespräch über Vergebung. Und er legt ihr dar, wer Jesus Christus ist und dass Jesus Christus uns Vergebung ermöglicht und versöhnt hat, uns mit dem Vater, und dass er den Preis für uns bezahlt hat. Und diese Frau spricht im Telefonat, ein sehr emotionales Telefonat, Vergebung ihrem Mann aus, Vergebung ihrer Familie aus und sagt, ich will frei davon werden, ich will diese bittere Wurzel in mir loslassen können. Und Hormus und sie beten miteinander und die Frau sagt, ich nehme Jesus Christus als die Wahrheit an, möchte an ihn glauben. Tausende Menschen sehen das. Wir wissen nicht, was das tatsächlich in dem Land bewirkt. Aber wir erleben, dass die Untergrundgemeinde wächst in einer großen Schnelligkeit, in einer Geschwindigkeit, dass man Mühe hat, Leiter auszubilden, Menschen auszubilden, die diese Leute anleiten und ihnen das Evangelium erklären und dass die Gemeinde gesund wachsen kann. Wir haben im letzten Jahr einen Pastor treffen dürfen aus der iranischen Gemeinde. Er war hier bei uns zu Besuch und er hat uns ein wenig mitgenommen in die Situation dort vor Ort. Und er, für mich ein ganz großer Visionär, hat gesagt, ich bete und wir glauben ganz fest, dass in diesem Jahr, also 2016, mindestens 1 Million Menschen zu Jesus finden in unserem Land. Und wir haben dann gefragt, wie kommst du auf so eine Zahl, 1 Million, das ist schon eine enorm hohe Zahl. Und er sagt, wenn wir das sehen, was im letzten Jahr passiert ist, dann glauben wir, dass Gott hier eine Tür geöffnet hat und dass Menschen hier zu Jesus finden können. Und wir beten, dass Gott mindestens 10.000 Leiter, dass wir 10.000 Leiter ausbilden können, die dann diese Menschen schulen und sie in die Gemeinden aufnehmen können und sie begleiten können auf dem Weg mit Jesus. Eine starke Vision. Ich würde gerne einige Gedanken über den Text weitergeben. Ein letztes Zeugnis möchte ich aber dann doch über den Iran noch weitergeben, was mich so mitgenommen hat oder auch beschäftigt hat. Der Pastor, den wir trafen, er hat dann berichtet von einer Gruppe junger Männer, die zum Glauben gefunden haben. Und diese Männer, die hatten einen Wunsch. Sie sagen, wir würden gerne das Evangelium weitergeben in unserem Land. Kannst du uns darin ausbilden? Kannst du uns zu Evangelisten ausbilden? Und so gab es ein Seminar von einigen Männern und er hat sie dann gelehrt und hat sie dann in dieser Zeit hat ihnen das Evangelium und die Art und Weise nochmal beigebracht, nahegebracht. Und am Ende des Seminars, sagt er, gab es so einen Abschluss, einen gemeinsamen Abschluss. Und dann haben diese jungen Männer angefangen, Lobpreis zu machen. Sie haben angefangen, Lieder zu singen. Sie waren voller Freude und fröhlich. Und der Pastor war in dem Moment, er sagt, ich war in dem Moment aber so niedergedrückt, weil mir wurde bewusst, ich habe hier junge Menschen ausgebildet, junge Männer, und sie werden jetzt in die verschiedensten Regionen des Landes gehen und sie werden das Evangelium weitergeben, eine gefährliche Aufgabe. Und es kann sein, dass ich einige von ihnen vielleicht nicht mehr wiedersehe. Und er sagt, dann habe ich das unterbrochen. Und ich habe ihnen gesagt, bitte seid nicht so euphorisch. Das, worauf ihr euch jetzt einlasst, kann euch in große Schwierigkeiten bringen. Bitte seid vorsichtig. Und dann hat einer dieser jungen Männer dann geantwortet, warum machst du dir Sorgen? Wir haben früher an einen launischen Gott geglaubt, an einen Gott, der willkürlich ist, der so weit entfernt ist, der so unnahbar ist. Wir waren bereit, für diesen Gott unser Leben zu geben. Nun haben wir Jesus Christus kennengelernt, der Weg zum Vater ist. Und Gott ist uns jetzt nahe gekommen. Gott, der uns so liebt, hat seinen Sohn für uns gegeben. Wie viel mehr sind wir bereit, unser Leben jetzt für ihn zu geben? Eine starke Aussage, die mich herausfordert, zu fragen, Jesus, was bist du mir wert? Was wäre ich bereit zu geben für dich? Ich darf mich hinterfragen, zu sagen, Jesus, du hast mir viel geschenkt. Wie viel darf ich dir zurückgeben? Aus Dankbarkeit, nicht aus Zwang, sondern aus Dankbarkeit, weil du mich für alle Zeit und Ewigkeit errettet und erkauft hast. Ich möchte uns hineinnehmen in ein Gespräch, das ganz privat ist zwischen Petrus und Jesus. Und es heißt hier, da sprach aber der Herr, in Lukas 22, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du eins umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach, Petrus sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Ich mag diesen Petrus sehr. Das ist für mich so ein Mann der Tat, so ein Macher, so ein kühner Typ, der hat Dinge gewagt, die haben andere nicht gewagt. Und er hat Jesus geliebt aus ganzem Herzen, aus voller Überzeugung. Er war mit Jesus jahrelang unterwegs und er hat Jesus kennengelernt. Er hat gesehen, wie Jesus den Menschen gedient hat. Er war dabei, als Jesus mit einem Wort den Sturm einfach gestillt hat. Er war dabei, als tausende Menschen Jesus nachgelaufen sind. Weil Jesus Worte hatte, wie wir das im Johannesevangelium lesen, die mit einer solchen Vollmacht gesprochen waren, dass es Menschen angezogen hat. Solche Worte haben sie vorher nie gehört. Er war dabei, als Jesus Kranke geheilt hat. Er war dabei, als Jesus Tote auferweckt hat. Und wir lesen im Johannesevangelium, dass Jesus Wunder tat. All die Dinge, die sind gar nicht aufgeschrieben. Die würden Bücher füllen damit. Petrus war ganz nah dabei. Und Petrus war so ein Siegertyp. Der wollte auf der Siegerseite stehen. Und deswegen tat es ihm gut, in der Nähe von Jesus zu sein. Was konnte ihm mit Jesus schon passieren? Und dann sagt Petrus das auch. Jesus, ich bin bereit, alles für dich zu geben. Alles. Ich würde sogar bereit sein, für dich zu sterben. Und Jesus lässt das so stehen. Wäre es nicht die Wahrheit gewesen, hätte Petrus es nicht wirklich so gemeint. Jesus hätte das aufgedeckt und hätte gesagt, Petrus, das ist nicht die Wahrheit, das meinst du nicht wirklich so. Aber Petrus hat es so gemeint. Wenn wir weiterlesen im gleichen Lukas Kapitel 22, einige Verse weiter, sehen wir aber, dass Petrus auch Mensch ist, so wie wir. Wir erleben, was dann passiert. Jesus wird gefangen genommen. Petrus wehrt sich, er schlägt einem das Ohr ab. Sagt, das kann nicht sein. Jesus, ich stehe ein für dich. Jesus sagt, das ist der falsche Weg. Er heilt diesen Mann. Er wird abgeführt, er wird geschlagen, er wird verhört. Petrus läuft ihm hinterher. Er möchte sehen, was ist los und er versteht die Situation nicht mehr. Und dann fragen sie ihn auch, du gehörst doch auch zu ihm. Und Petrus verneint das dreimal. Er hat nicht die Kraft. Er sagt, diesen Jesus kenne ich nicht. So wie sich dieser Jesus jetzt verhält, ich kenne ihn nicht. Was geht hier vor? Und wir lesen, dass Petrus dann bitterlich über sich selber weint. Er zerbricht in dieser Situation. Er kann das alles nicht mehr einordnen. Und dann erleben wir, dass dieser Petrus erlebt, dass Jesus gekreuzigt wird. Jesus stirbt. Und mit ihm stirbt alle Hoffnung für Petrus ebenfalls. Petrus ist derjenige, der dann zu seinen anderen Jüngern sagt, zu seinen Freunden, hey, lass uns wieder fischen gehen. Nach dem Motto, es ist alles vorbei. Lass uns in den Alltag zurückgehen. Es war eine starke Zeit. Aber die Zeit ist jetzt vorbei. Und dann erleben wir, wie Jesus diesem Petrus begegnet und wie er mit diesem Petrus umgeht. Und diesen Petrus, Jesus wusste, dass dieser Petrus Zerbruch erleben wird, dass er ganz unten durch muss, dass er Zweifel hat, dass er die ganzen Situationen nicht einordnen kann. Also er wusste das. Und Jesus sagt das auch. Hör mal, Petrus, der Satan wird versuchen, dich und mich zu trennen, so wie man den Spreu vom Weizen trennt. Aber, und auf dieses Aber kommt es an, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und ich weiß, Petrus, ich weiß, mein Gebet wird erhört. Und ich weiß, du wirst zurückkommen. Und dann bist du stärker als je zuvor. Und dann stärke deine Brüder. Und das erleben wir in unserem Dienst. Dass Menschen, die Jesus nachfolgen, die bereit sind, viel für Jesus zu geben, dann aber schwierige Situationen erleben, Druck erleben, Dinge verlieren, ganz am Boden liegen, zerbrochen werden, regelrecht zerbrochen werden, das Liebste verlieren, was ihnen wertvoll ist. Und sich dann fragen, hat sich das tatsächlich gelohnt? Jesus, war dieser Preis es wert? Und dann uns bitten, bitte betet für mich. Ich habe große Zweifel, ich weiß nicht weiter. Ich habe große Angst. Und wir dann für diese Menschen einstehen dürfen. Wir wollen für sie beten. Wir wollen einstehen, an ihrer Seite stehen, in ihren schwierigen Situationen. Wir haben einen Pastor kennengelernt aus Nigeria. Man hat seine gesamte Familie getötet. Er ist dann in das Dorf zurückgelaufen, als er wusste, dass die Boko Haram in dem Dorf war und das Dorf überfallen hatte. Er hat seine Frau und seine Töchter, seine beiden Töchter noch sehen können. Sie sind dann gestorben anhand der Verletzungen. Und er ist ganz unten durchgegangen. Und er hatte Zweifel. Und er wusste nicht, ob er sein Amt als Pastor weiter ausüben konnte. Und er hat gebetet, bitte betet für mich. Ich weiß nicht weiter. Wir dürfen ihn heute, er ist immer noch Pastor. Und er weiß, was Gebet bewirkt. Und er sagt, ich bin nicht verbittert. Ich weiß, ich sehe meine Familie wieder. Und ich darf heute den Menschen, die ebenfalls Dinge erleiden aufgrund des Glaubens an Jesus, einen Trost aussprechen. Ich darf an ihrer Seite sein. Aber sie wissen, was ihnen hilft, das ist unser Gebet. Und darum bitten sie uns immer und immer wieder. Gebet hat Kraft, hat Macht. Und die Menschen, die es brauchen, sie wissen das. Und sie bitten uns darum. Ich möchte uns ein wenig kurze Informationen geben noch über ein drittes Land aus Syrien. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, einer Stadt, in der sehr viele Christen gelebt haben, aus Homs, die so zerstört ist, die unter enormem Druck steht, wo viele, viele Menschen den Tod gefunden haben. Es sind zurzeit etwa 11 Millionen Menschen aus Syrien auf der Flucht. Man fragt sich, Nationen ringen um eine Lösung. Wie kann man dem Land helfen? Wie kann man es wieder stabilisieren? Gibt es überhaupt eine Lösung für diese Region? Wie geht es unseren Geschwistern dort? Das Land erlebt eine Zerstörung, wie es sich keiner vorstellt. Das Leid in dem Land scheint grenzenlos zu sein. Eine Brutalität, mit der man vorgegangen ist. Ich möchte euch ein Zeugnis kurz erzählen. Hier sind jetzt keine Kinder. Einfach, um einen Eindruck zu bekommen. Man hat mir manchmal gesagt, ja, ihr habt ja uns einiges erzählt, aber so Tatsachen habt ihr nicht berichtet. Ich möchte uns hineinnehmen in eins der vielen, vielen Zeugnisse, die wir gehört haben. Und der vielen Bilder. In der Gemeinde, in der man sich jeden Sonntag getroffen hatte, kam es dann zu einem Übergriff. Es waren über 100 Leute vor Ort. Man hat dann, die Extremisten kamen in den Raum, sie haben die Türen zugemacht. Sie sind nach vorne gekommen, sie haben dem Pastor die Arme abgetrennt. Sie haben gesagt, jetzt kannst du deine Gemeinde nicht mehr segnen. Und dann haben sich jeden vor die Entscheidung gestellt, zum Islam zu konvertieren oder zu sterben. Und so haben an dem Tag viele Menschen den Tod gefunden. Das ist ein Beispiel von so vielen Dingen, die wir aus Syrien erlebt und die uns die Geschwister berichtet haben. Und man sich fragt, wie kann das sein, dass ein solcher Hass den Christen ausgesprochen wird? Ich habe einen kurzen Clip mitgebracht, den würde ich jetzt abspielen und dann würde ich noch einige Sachen zu Syrien sagen.
Syrien, das Land, in dem der Christenverfolger Saulus Jesus begegnete und danach zum Apostel Paulus wurde. Früher war Syrien eine sichere Zuflucht für Christen aus den Nachbarländern. Besonders für ehemalige Muslime, die Christen geworden waren und deswegen fliehen mussten. Syrien galt als ein Vorbild für das friedliche Zusammenleben von Muslimen und Christen im Nahen Osten. Präsident Bashar al-Assad tolerierte die Gemeinden in seinem Land, solange sie unter sich blieben und nicht versuchten, Landsleute zu evangelisieren. Über Jahrzehnte beteten die Christen für eine Erweckung in Syrien. 2011 begann ein Volksaufstand, der schnell zum Bürgerkrieg wurde. Mehr und mehr gewannen fanatische sunnitische Islamisten mit Verbindungen zu Al-Qaida die Oberhand in der Rebellenbewegung. Aus aller Welt reisten Kämpfer ein, um am Dschihad, das heißt am sogenannten Heiligen Krieg gegen Assad, teilzunehmen. Die Christen stehen zwischen den Fronten dieses Krieges. Die Regierung wirft ihnen vor, sie nicht zu unterstützen. Und die Rebellen brandmarken die Christen als Unterstützer des Diktators. Als schwächste Partei im Bürgerkrieg müssen Christen hilflos zusehen, wie Islamisten gezielt ihre Häuser plündern, sowie Angehörige entführen und ermorden. Ganze christliche Dörfer werden von ihnen vertrieben. Viele Christen haben das Land verlassen, in die Türkei, in den Libanon, Irak oder Jordanien. Wer nicht ins Ausland fliehen kann, versucht in weniger umkämpften Städten, weit weg von Islamisten, Zuflucht zu finden.
Ein Bild aus Aleppo, auch einer Stadt, wo viele unserer Geschwister gelebt haben. Eine Stadt, die stark unter Beschuss stand, bis heute schwierig, sehr schwierig dort zu überleben. Und wir haben einige unserer Geschwister dort getroffen. Sie sind in den Libanon gekommen. Zwei unserer Mitarbeiter hier aus Deutschland haben sie dann getroffen. Einige Leiter, Pastoren, wir oder unsere Mitarbeiter konnten nicht nach Syrien einreisen. So hat man sich dann im Libanon getroffen. Sie haben teilweise weite Strecken auf sich genommen, um sich miteinander auszutauschen, miteinander zu beten und sich gegenseitig auch zu ermutigen. Und einer der Pastoren hat gesagt, ich habe seit einigen Monaten kein Internet und auch Fernsehen haben wir so gut wie keine. Wir haben keine Zeitung, wir wissen gar nicht so recht, was in unserem Land vor sich geht. Vielleicht seid ihr sogar besser informiert als wir. Aber ich will euch ein wenig berichten über das, was tatsächlich in unserem Land geistig geschieht. Er hat das dann so genannt, the reality behind the reality, die Realität hinter der Realität. Und da hat er einiges über die Gemeinden erzählt. Er sagt, die Gemeinden, viele unserer Geschwister haben das Land verlassen, die es konnten. Sie konnten dem Druck nicht mehr standhalten. Viele haben gesagt, wir bleiben hier so lange, wie wir es irgendwie vertreten können. Und dennoch sind sie dann schlussendlich gegangen, weil der Druck für die Familie und auch die Angst, die Gefahr zu hoch war. Er sagt aber, viele der leeren Plätze, die dann in unseren Gemeinden entstanden sind, haben sich mittlerweile wieder gefüllt. Wer sind diese Menschen? Er sagt, das sind die MBBs, die Muslim Background Believers, Menschen aus dem Islam. So haben sie einige Zeugnisse gebracht. Er sagt, in Aleppo, hier ein Bild aus dieser Stadt, sagt, mitten in dieser, als Aleppo eingekesselt war, auf der einen Seite die Truppen Assads, auf der anderen Seite die IS und niemand flüchten konnte, mitten in dieser schwierigen Zeit hat er als Pastor über 500 Menschen getauft. Alles MBBs. Menschen, die in dieser schwierigen Situation nach einer Lösung suchten, nach Hoffnung suchten. Und an wen haben sie sich gewandt? An unsere Geschwister. Weil sie gesagt haben, bei euch sehen wir Hoffnung. Und wir haben ewige Hoffnung, eine Perspektive für alle Ewigkeit, Heilsgewissheit, die es im Islam nicht gibt. Wir dürfen eine lebendige Beziehung zu Jesus aufbauen. Und so sind viele Menschen zum Glauben gekommen, trotz dieser schwierigen Situation. Da, wo es keine Nahrungsmittel gab, wo es kein Trinkwasser gab, wo sie im Winter gefroren haben, weil es keinen Treibstoff gab. Ein anderer Bruder, der ebenfalls vor Ort war, er hat dann berichtet aus seinem Leben. Er sagt, ich war vorher im Dschihad unterwegs, im Krieg für Allah. Er sagt, ich habe viele Dinge getan, die würde ich heute so gerne ungeschehen machen. Und er kam zum Glauben durch das Johannesevangelium. Er hat es angefangen zu lesen über Isa, der sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und niemand kommt zum Vater, denn alleine nur durch mich. Und er hat das dann weitergelesen, er hat Jesus auf eine Art und Weise kennengelernt. Für uns scheint das fremd, wie kann das so sein? Und er hat dann Jesus sein Leben gegeben, hat gesagt, du bist die Wahrheit, Jesus, ich nehme dich an. Er kam dann zurück zur Familie, er sagt, meine Frau hat mich nicht mehr wiedererkannt. Sie fragt, du hast dich so verändert, hat der Krieg dich so verändert? Und er sagt, nein, es war nicht der Krieg, es ist Jesus, der mich verändert hat. Und sie sprechen miteinander, sie fangen an, die Bibel miteinander zu lesen. Auch sie findet zum Glauben an Jesus. Sie haben zwei Teenager-Töchter im Teenageralter. Sie merken, dass die Eltern sich verändert haben. Auch sie nehmen Jesus Christus als die Wahrheit an. Und als die Frau dann, als die Familie der Frau das dann erfuhr, dann wurde ein enormer Druck ausgeübt. Sie haben gesagt, wenn ihr nicht sofort umkehrt, wenn ihr euch nicht trennt und zur alten Religion zurückkommt, dann werden wir euch töten. Und so kam es dann auch. Die Familie kam, als der Mann nicht zu Hause war und sie haben die Kinder und die Frau getötet. Und dann hat einer unserer Mitarbeiter ihn gefragt, du hast einen so hohen Preis bezahlt für den Glauben an Jesus. Wie geht es dir damit? Und dieser Mann sagt, Jesus ist jeden Preis wert. Was sagt man da? Er sagt, ich habe mein Leben lang versucht, Gott nahe zu kommen. Ich war bereit, alles für ihn zu tun. Es ist mir nicht gelungen. Und jetzt habe ich Jesus Christus kennengelernt. Er ist der Weg zu Gott. Und Gott ist jetzt nicht nur irgendein Gott, sondern dieser Gott ist sogar mein Vater geworden. Nie im Leben lasse ich diesen Jesus wieder los, koste es, was es wolle. So Zeugnisse, die fordern mich heraus, zu überdenken. Jesus, ich bin aufgewachsen mit dir. Ich habe dich schon immer gekannt in einer christlichen Familie. Ich glaube, ich habe gar nicht erkannt den Wert meiner Errettung, was es dich denn tatsächlich gekostet hat. Und ich möchte uns heute ermutigen, uns nochmal neu zu fragen, Jesus, was hat es dich gekostet? Zeig es mir. Und lass mich aus dieser tiefen Dankbarkeit dir gegenüber mein Leben nochmal ganz neu zur Verfügung stellen. Das lernen wir aus unserer verfolgten Kirche. Aus der Gemeinde, die bereit ist, ihren Glauben zu leben, auch wenn es sie viel kostet. Und sie sagen, bitte betet für uns. Sie sagen, bitte betet für uns. Nicht dafür, dass die Verfolgung aufhört, sondern betet, dass wir standhaft sein können bis zum Schluss. Wir haben vor kurzem den Pastor Jean-Marc aus der Zentralafrikanischen Republik getroffen. Er war bei uns zu Hause, er hat uns sein Zeugnis erzählt. Es hat mich ziemlich bewegt mit meiner Frau, das, was er erlebt hat. Und wir wollten ihm gerne für seine Familie und für seine Kinder was mitgeben. Und wir waren bereit, großzügig zu sein. Das habe ich ihm dann auch gesagt. Worüber würden sich deine Frau und deine Kinder freuen? Wir würden dir gerne etwas mitgeben. Das kann auch ein großer Wunsch sein. Und dann hat dieser Mann etwas geantwortet, das hat mich sehr beschämt. Er hat dann gesagt, das, was du mir in meiner Situation jetzt mitgibst, wird mir nicht viel helfen. Aber wenn du für mich betest, das werde ich dir nie vergessen. Diese Menschen wissen, was ihnen hilft. Es ist unser Gebet. Und deswegen werden wir nicht müde, es weiterzugeben. Als Sprachrohr, wir sind persecuted driven, so nennen wir uns. Wir sind gesteuert aus der Verfolgung. Wir wollen ein Sprachrohrdienst sein. Wir wollen ihre Stimme sein. Und deswegen möchte ich uns heute aufrufen zum Gebet. Gebet hat Kraft. Sie wissen das und darum bitten Sie uns darum. Ein junger Mann, den wir getroffen haben bei einer Kundgebung, es ging da auch um Syrien, er hat dann lautstark kam er auf uns zu und hat sich beschwert, was macht ihr denn, das bringt alles nichts. Er war nicht einverstanden mit der Art und Weise, ihr müsst eingreifen und ihr müsstet da noch viel härter vorgehen, um unser Land zu retten. Wir haben natürlich keine Lösung, aber wir durften ihm dann sagen, wir beten für euer Land. Und dann wurde er ganz still und hat dann gesagt, das wird unserem Land helfen. Dreht sich um und geht dann weg. So möchte ich uns ermutigen. Ich habe heute drei Länder vorgestellt. Lasst uns einstehen im Gebet für diese Länder, für Ägypten, für unsere Geschwister vor Ort, dass sie mutig sind, dass sie Zeugnis ablegen können. Für den Iran, wo viele, es sind über 90 Pastoren inhaftiert zurzeit, von denen wir Kenntnis haben. Und auch für Syrien, für unsere Geschwister, die sich dennoch dort im Land befinden und sagen, wir bleiben hier, auch wenn wir gehen könnten. Weil wenn wir hier gehen, wer bleibt dann hier, um den Menschen das Evangelium weiterzugeben? Ich würde uns einladen zu einer Gebetsgemeinschaft. Das hat man so abgesprochen. Ich bin so frei zu sagen, lasst uns aufstehen. Und wer beten möchte, kann das tun und dann schließe ich das ab.